Guten Tag und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Silke Hasselmann, ich begleite Sie durch die kommende Stunde. Aber zunächst an dieser Stelle eine Werbeansage der Wochenzeitschrift Junge Freiheit. Diese Woche in der Jungen Freiheit: Der Krieg der Geschlechter tobt. Eine INSA-Umfrage für die JF zeigt, dass die Deutschen immer mehr zum Individualismus neigen. Weniger Ehen, weniger Kinder, mehr Einsamkeit. Wo Männer und Frauen sich ergänzen sollten, treiben moderne Kulturkonflikte sie auseinander. Wer die Bundeswehr nur als Aufbauhelfer kennt, wird sie heute kaum wiedererkennen. Beim Heer ist bereits ein Mentalitätswandel erkennbar. Es gilt wieder, kämpfen, um zu siegen. Schon wieder eine Pandemie. Auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik starben Passagiere an einer Infektion mit dem Hunter-Virus. Jetzt kommen die Fahrgäste in ihre Heimatländer zurück. Was bedeutet der seltsame Fall für Deutschland? Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und nun zu unserem Angebot in der kommenden Stunde. Hab Mut, steh auf. Unter diesem Leitspruch hat gestern der 104. Katholikentag in Würzburg begonnen. Mit Marco Gallina bespreche ich den Zustand der katholischen Kirche in Deutschland ein Jahr nach der Wahl des US-amerikanischen Erzbischofs Robert Prevost zum neuen Papst. Nach 5 Jahren in der Funktion die persönliche Entscheidung getroffen, meine Dienste für die Umsetzung des Friedens in Bosnien-Herzegowina zu beenden. So begründet Christian Schmidt seinen Rückzug vom mächtigen Posten des hohen Repräsentanten der Staatengemeinschaft Bosnien-Herzegowina. Doch so ganz selbstbestimmt räumt der Franke den Posten in der explosiven Region nicht, wie unser Südosteuropa-Korrespondent Boris Kalnoki erläutern wird. Beunruhigender Trend: Die Krebssterblichkeit unter 15- bis 49-Jährigen hat seit 2021 weltweit erstmals stark zugenommen. Ob das EU-Parlament oder die EU-Kommission dieses Mal die Forderung nach einer umfassenden Ursachenforschung im Zusammenhang mit dem sogenannten Covid-19-Impfstoffen nachkommen wird, bespreche ich mit dem österreichischen EU-Parlamentarier Gerald Hauser. Und schließlich freuen Sie sich mit mir auf den Kommentar von Cora Stephan zu Himmelfahrt alias Herren- oder Vatertag. Sie befasst sich mit der toxischen Männlichkeit, die auch Frauen befallen kann. Natürlich nur bestimmte Frauen. Hab Mut, steh auf! Ausrufezeichen. Unter diesem Leitspruch begann gestern der mittlerweile 104. Katholikentag. Dieses Mal findet er im bayerischen Würzburg statt, wird bis zum 17. Mai dauern und sieht rund 900 Veranstaltungsangebote für wahrscheinlich wieder zigtausende Besucher vor. Klingt also wieder nach einer Massenveranstaltung, was die Frage aufwirft: Wie viel Masse, wie viel Substanz hat die katholische Kirche in Deutschland im Jahr 2026 tatsächlich aufzuweisen? Wie geht es der katholischen Kirche im Allgemeinen und was leistet die Deutsche Bischofskonferenz im Besonderen, gut ein Jahr nach dem Beginn des Pontifikates von Papst Leo dem 15.? Darüber möchte ich mit Marco Gallina sprechen. Er ist Journalist und ein guter Kenner der katholischen Glaubenslehre sowie ihrer irdischen Institutionen und Protagonisten. Ich grüße Sie, Herr Gallina.
Vielen Dank für die Einladung.
Sagen Sie zunächst, wie viele Katholikentage haben Sie schon besucht?
Eine sehr schöne Anfangsfrage, keinen einzigen. Also es heißt Katholikentag und historisch betrachtet war der Katholikentag in seiner Gründungsphase, wir gehen jetzt mal zurück ins 19. Jahrhundert, eigentlich eine antistaatliche Angelegenheit. Ja, wir sind da mittendrin. Katholiken waren eine Minderheit im späteren Deutschen Reich. Sie wissen, der Kulturkampf und was es alles gegeben hat. Und die Katholikentage waren ultramontan. Das hieß, man schaute auf die andere Seite der Alpen. Mit der heutigen Veranstaltung hat das nur noch sehr wenig gemein. Der heutige Katholikentag ist, wir haben jetzt eben die Bischofskonferenz und so genannt, aber sie ist ja in der Hand eines Laiengremiums, dem Zentralkomitee Deutscher Katholiken, und hat deswegen, sagen wir mal, eine gewisse Schlagseite. Also Frau Stetter-Karp, die Chefin des ZDK, hat erst neulich nochmal gesagt, dass sie sich ja auch freue, wenn konservative Katholiken vorbeikommen, was natürlich indirekt heißt, wir sind eine aussterbende Spezies. Es ist ja ganz nett, wenn die auch mal vorbeischauen. es gibt für mich doch nichts zu holen. Also ich bin jahrelang bei der Tagespost gewesen, also einer wöchentlich erscheinenden überregionalen katholischen Zeitung. Ich habe ein Buch geschrieben über den Erfinder von Don Camillo. Ich bin also eigentlich im katholischen Milieu sehr viel unterwegs, aber ich hätte dort gar kein Publikum. Es ist ein ganz anderer Zeitgeist, der dort weht.
Nun haben ja die Leitsprüche der letzten drei Katholikentage mit Frieden zu tun gehabt und mit Leben teilen. Dieses Mal also hab Mut, steh auf, Ausrufezeichen. Also in meinen Ohren klingt das ein bisschen so, als könnte man auch raushören, dass das Ganze ein Aufruf zum Mut, zu Widerspruch sein kann, gar zum Widerstand. Was denken Sie, wer soll sich Ihrer Meinung nach davon angesprochen fühlen und wer wahrscheinlich eher nicht?
Ja, das ist ein sehr schönes Motto, denn eigentlich würde ja Mut bedeuten, dass ich mich gegen etwas stemme, was in der Mehrheit vorhanden ist. Und Sie wissen vielleicht, dass eine gewisse Partei von diesem Katholikentag ausgeschlossen ist, während sowohl der Bundespräsident wie auch der Bundeskanzler de facto Ehrengäste sind. Und wir wissen mit Sicherheit auch, dass dieser ganze Katholikentag nicht allein aus den monetären Rücklagen des Zentralkomitees oder der Kirchen bezahlt wird, sondern auch von Bund und Ländern. Also allein das Land Bayern bezahlt 3 Millionen Euro für diesen Katholikentag aus Steuergeldern. Heißt, das ist ein großes Treffen des Establishments. Und da fragt man sich, gegen wen soll das Establishment denn bitte schon eigentlich Mut zeigen? Und das ist eine hervorragende Frage, weil dort wird natürlich der Zeitgeist zelebriert. Also Sie wissen vielleicht, dass vor kurzem erst der Papst das nicht so gut fand mit den Segnungen für homosexuelle Paare. Dort ist die queere Szene ganz weit vorne. Es wird zelebriert und die deutsche katholische Abteilung macht da so ihr eigenes Ding.
Nun ist aber in den Begrüßungsworten gestern und auch im programmbegleitenden Text viel die Rede von gemeinsam, von inklusiv, gegen Ausgrenzung, für Vielfalt und so weiter. Dennoch haben die Kirchenoberen eben auch für diesen Katholikentag vorab klargestellt, sie hatten es gesagt, dass sie, und jetzt nennen wir sie beim Namen, nichts mit der Partei Alternative für Deutschland zu tun haben wollen. Gibt es eigentlich, Herr Gallina, weitere Kriterien für Ausschluss und Unerwünschtsein auf dem Katholikentag, die sich quasi auch noch andere Menschen, andere Gruppen richten?
Wenn wir davon ausgehen, dass die AfD mittlerweile in bundesweiten Umfragen ein Viertel der Bevölkerung, also zumindest ein Viertel der wählenden oder wählen wollenden Bevölkerung einschließt, muss man eben sagen, dass die Minderheit offenbar ziemlich groß ist. Also da würde ich sagen, brauchen wir noch weitere Gruppen, wenn 25% der Leute, die in Umfragen angeben, wählen zu wollen, de facto hier Personen non grata sind. Ich bin sowieso überrascht, dass wir davon reden, von wegen, ja, Homosexuelle, ein wichtiger Bestandteil der katholischen Kirche. Es geht ja nur darum, bekommen die diesen Segen oder bekommen sie ihn nicht. Wir sind ja auch nicht der Meinung, dass die raus sollen. Aber ich finde es doch sehr interessant, dass genau diese Leute, die so viel von Inklusivität sprechen, wie Sie richtig sagen, Kriterien aufstellen, wer dazugehört und wer auch nicht. Dazu gehört auch, dass im Zusammenhang mit diesem Katholikentag sehr viel von der Verteidigung der Demokratie die Rede ist. Wird immer wieder letztendlich bemüht, dass es bloß nicht sein darf, dass zum Beispiel das Christentum von rechts eingenommen wird, wo ich sage, okay, aber von links darf es das ja offenbar.
Und diese Abgrenzung gibt es gerade nicht, oder?
Ich habe es ja noch nicht gesehen, dass zum Beispiel die Grünen, obwohl sie, sagen wir mal, in der Abtreibungsfrage genauso wie die Linkspartei, dass es da eine Brandmauer gibt, obwohl im Grunde die römische Position sehr klar ist. Wie Sie es vielleicht wissen, in Deutschland gibt es diesen synodalen Weg, den vor allen Dingen der ehemalige Chef der Bischofskonferenz Betzing, also der Bischof von Limburg, sowie die jetzige Vorsitzende des ZDK, also die Frau Stetter-Karp, angetrieben haben. Und dieser synodale Weg, muss man sagen, hat eben doch eine gewisse Schlagseite. Und da komme ich jetzt, um Ihnen endlich zu antworten, auf den Punkt zurück. In diesem synodalen Weg sind definitiv konservative Stimmen, wenn sie nicht freiwillig gegangen sind, auch, muss man offen so sagen, rausgeekelt worden. Ja? Und was ist jetzt konservativ? Man muss dazu sagen, bin ich schon konservativ, wenn ich einfach der Meinung bin, was der Papst sagt? Weil das ist ja eigentlich, würde ich sagen, das Minimale, was ich als Katholik von mir verlangen würde, dass ich zumindest den Katechismus und die verschiedenen Sakramente, die vorgesehen sind, sowie die Lehrmeinung übernehme.
Ich würde noch mal kurz auf die Deutsche Bischofskonferenz zurückkommen, auch wenn der Katholikentag, wie Sie sagen, ja vor allem von den Laien organisiert worden ist. Die hat ja seit kurzem einen Queerbeauftragten in dem Essener Weihbischof Ludger Schepers. Der hat zu Ostern einen Kurswechsel in der Kirche gefordert. Gegenüber der katholischen Nachrichtenagentur KNA erklärte er, Zitat, die Vielfalt menschlicher Identitäten. ob homo, trans oder intergeschlechtlich, sei kein modernes Konstrukt, sondern vielmehr, Zitat, Teil des Schöpfungsplans. Eine Rückkehr zu alten Geschlechterbildern, die er als patriarchale Strukturen definierte, sei ein Irrweg. Und nun frage ich mich und frage Sie, Herr Gallina, regt so etwas die katholischen Bibelgläubigen überhaupt noch eher auf oder tatsächlich dazu an, diese steile These zu diskutieren zumindest, etwa auf dem Katholikentag? Was denken Sie? Oder ist das Thema so schon durch?
Also ich glaube, in gewissen Bereichen ist das durch, weil sonst würde eben ein Weihbischof aus Essen derlei nicht von sich geben. Ich bin hier mal ganz ehrlich. Also schauen wir uns mal das Großbild an. Vor einer Woche ist Kardinal Marx, der auch dieser sehr progressiven Bewegung angehört, also der Erzbischof von München, nach Rom zitiert worden. Das ist kaum in der Presse breitgetreten worden. Also Leo hat offenbar mit dem ein paar Worte zu reden gehabt und natürlich war das bezogen auf diese Handreichung der sogenannten Homo-Segnungen. Also in Rom sieht man das alles nicht so gerne, was hier abläuft. Und der Kardinalstaatssekretär, also de facto das, was man bei uns den Bundeskanzler nennen würde in Deutschland, also der Regierungschef, der so ein bisschen da amtiert, der natürlich weniger Rechte hat als der Papst, aber trotzdem diejenige Person ist, die sie nach vorne schicken, um letztendlich die Drecksarbeit zu machen, sagt, ja, wir werden jetzt noch nicht eingreifen mit Sanktionen. Das heißt aber eigentlich im Duktus der Kurie, das heißt, wenn das nochmal passiert, gibt es Ärger. Und insofern, die katholische Laienschaft in Deutschland ist meiner Ansicht nach gespalten. Sie wurde auch gespalten, die ist nicht aus sich heraus gespalten worden. Das gilt ja auch für die Politik und viele andere Bereiche in Deutschland. Es gibt weiterhin, und da sage ich, es sind gar nicht mehr so wenige, die sagen würden, also wir sind diese ganzen Skandale so gewöhnt, ob das übrigens auch der Missbrauch ist, ob das diese ideologischen Ausuferungen sind, denken Sie auch an die Corona-Jahre mit den geschlossenen Messen. Da gab es im Übrigen auch Katholiken, die ich nicht als konservativ bezeichnen würde, die sagten, das geht so nicht. Also es gibt eine gewaltige Pulverisierung des katholischen Lagers, wo gerade eigentlich katholisch heißt allumfassend. Ja, das ist ja das Besondere normalerweise, dass man trotz der verschiedenen Ansichten eben zusammen ist, politischer Art, gesellschaftlicher Art. In Deutschland wurde das schön aufgeteilt. Entweder sie gehören diesen synodalen Weg an und sie gehören einer gewissen linksliberalen politischen Ideologie an oder sie sind raus. Das muss man mal ganz so offen sagen, da so fühlt man sich, wenn man in dieser Sache sich umschaut. Aber Katholiken haben eine Weltkirche und die deutsche Kirche, pardon, ist nicht die wichtigste Teilkirche in dieser ganzen Familie, die wir haben. Es gibt eine große Kirche in Südamerika, in Afrika, in Asien und da fragt man sich eher, diese komischen Deutschen, was machen die da eigentlich mit ihren merkwürdigen Ideen? Also als die Afrikaner das hörten, dass hier Homosegnungen sein kommen. Ich meine, Herr Scheppers, nehmen wir ihn mal als Beispiel, hat sich stark darüber beschwert, dass in Uganda ein homosexuellen Gesetz gemacht wurde, also ein diskriminierendes Gesetz. Und da wollte er sich quasi einmischen und sagen, das geht so nicht und so. Und der Erzbischof vor Ort sagte mehr oder minder, ja, das ist jetzt nicht unsere Art, uns in die Politik einzumischen, aber es ist doch völlig klar, was die kirchliche Lehre zur Homosexualität ist. Da können wir auch nichts ändern. Ich sage es mal so, genau wie die Deutschen so ein bisschen die Welt belehren wollen mit ihrer Energiewende. Mhm. Ja, wir sind das große leuchtende Beispiel in der Welt. Wir wollen, dass alle diesen Klimawandel ernst nehmen und Windräder genau wie wir bauen und Solar gehen und aus der Atomkraft gehen. Also diesen selben Belehrungsduktus haben sie tatsächlich bei der deutschen Sektion der katholischen Kirche, die der Meinung ist, wir müssen ein Beispiel in der Welt setzen und müssen vorangehen.
Da würde mich natürlich interessieren, wir haben schon Papst Leo den 15. erwähnt. Es ist jetzt ein gutes Jahr her, dass er in sein Amt gekommen ist als der neue Papst, also der Amerikaner Prevost. Und mich würde interessieren, ob sein Pontifikat, es ist kurz genug, aber reicht das schon irgendwie aus, um irgendwelche Spuren bei den deutschen Katholiken auf der Laienebene, auf der Ebene der Bischofskonferenz, wie auch immer, zu hinterlassen und damit letztlich auch im Leben mit und in der katholischen Kirche in Deutschland? Oder warten die Katholiken hier noch erst einmal die Veröffentlichung seiner ersten Enzyklika ab, also jenes Rundschreibens mit päpstlichen Lehrsätzen, die, glaube ich, dieser Tage erwartet wird, aber korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege.
Nein, Sie haben völlig recht, am 15. Mai wird diese Enzyklika eröffnet und das ist natürlich ein sehr großes, wie man so schön sagt, Event. Ihre Frage ist natürlich sehr komplex. Um es kurz zu machen, ich finde, nach einem Jahr ist es immer sehr früh, was zu sagen, insbesondere weil dieses Pontifikat uns wahrscheinlich noch 20 Jahre begleiten wird. Das muss man sich vor Augen halten. Konservative Katholiken sind bisher, ich würde gar nicht mal sagen, so unglücklich mit diesem Pontifikat, da eine gewisse Gelassenheit und Berechenbarkeit nach den sehr turbulenten Bergoglio-Jahren jetzt eingekehrt ist. Man ist natürlich immer noch so unsicher, was da kommt. Man erhofft sich auf konservativer Seite freilich, dass es mal einen Hammer aus Rom geben würde, so deutlich sage ich es mal. Allerdings ist der Papst jemand, der gewählt worden ist, das wissen Sie, der als Versöhner Frieden und so weiter auftreten soll. Also es wird schwierig für ihn, das beides zusammenzukriegen, als der Versöhnerpapst zu kommen und trotzdem die deutsche Kirche mal an die kurze Leine zu nehmen. Was die deutschen Bischöfe angeht, ist es eine sehr interessante Frage, denn wir haben ja zwei Kardinäle, die wahlberechtigt sind und in Deutschland Bischöfe sind. Wir haben zusätzlich noch einen Kardinal, der in Rom sitzt, nämlich den Kardinal Müller. Also drei sehr prominente Deutsche, also Wölki, Müller und natürlich Kardinal Marx. Und es gab eine sehr interessante Pressekonferenz nach der Wahl von Prévost, bei der Marx natürlich gesprochen hat und er hat im Grunde nichts gesagt. Warum hat er nichts gesagt? Weil er selber auch überrascht über die Wahl war, was aber schon viele Beobachter damals sagten, die Abreise der deutschen Delegation damals im Mai 2025 war relativ zügig. Es wurde dann erklärt damit, ja, die hatten wichtige Termine, wobei ich sage, na gut, selbst die Kardinäle aus Südamerika und Afrika bleiben länger, um sich wenigstens seine erste Messe anzuschauen. Das wurde so gedeutet, dass die im Grunde doch ziemlich genau wissen, was mit dem los ist. Und das ist jetzt meine Einschätzung. Franziskus hat sehr bewusst den Konflikt mit der deutschen Kirche ausgespart, weil die deutsche Kirche eine sehr reiche Kirche ist durch die Kirchensteuer. Es ist natürlich ein Machtblock und den können sie so gesehen nicht verprellen. Aber Franziskus ist auch ein Jesuit gewesen und Jesuiten, die sind sehr stark in der Welt unterwegs. Franziskus war auch jemand, der mit den Medien immer sehr gerne geredet hat und Interviews gegeben hat und sich da wie ein Fisch im Wasser gefühlt hat. Der Prävost ist Augustiner. Das wissen Sie vielleicht, der heilige Augustinus, der hat schon eine sehr starke Unterteilung der Welt, von wegen die Welt ist etwas, was man eigentlich bekämpft, wogegen man sein muss. Das Himmelreich ist das, wonach man strebt. Da gibt es ein Video, das hat der damalige generalobere Prévost noch gemacht. Er war ja Chef der Augustiner. Da gibt es dieses Video, wo er sehr stark die Presse kritisiert. Und er sieht eben die Rolle der Presse sehr, sehr kritisch, dass sie Sachen verdreht, dass sie nicht die Wahrheit sagt, dass sie versucht, insbesondere konservative Ideen sehr schlecht darzustellen. Jetzt überlegen Sie mal, im Januar gab es diesen Ausspruch von Leo, dieser Orwellschen Sprache, die sich eingenistet hätte. Deswegen, wenn wir immer so schauen, ich glaube, Leo ist jemand, der sehr genau weiß, dass die Medien immer darauf warten, wenn ein Skandal da ist, sich draufzuwerfen mit allem. Insbesondere, wenn es konservative Aussagen sind. Deswegen er da möglicherweise bisher etwas vorsichtig war. Mein Eindruck ist, dass dieses Jahr, nach diesem Übergangsjahr der Wahl, er ein paar stärkere Akzente setzen wird und wahrscheinlich auch stärkere Akzente setzen muss, damit er auch seine Autorität wahrt.
Und dann kommen die deutschen Kardinäle aus der Schockstarre langsam heraus. Herr Gallina, ich würde zu guter Letzt noch mal fragen, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben heute Himmelfahrt und da wüsste ich gern, was ermutigt Sie im Zusammenhang mit der katholischen Kirche in Deutschland?
Die katholische Kirche gibt es seit 2000 Jahren und hat das miserabelste Personal gehabt, das man sich vorstellen kann. Und es gibt sie immer noch. Was für mich der Beleg ist, dass das die einzige wahre und heilige Kirche ist.
Sagt der Autor und Publizist Marco Gallina. Besten Dank und Ihnen noch natürlich einen schönen Feiertag.
Vielen Dank ebenso.
Der christsoziale Christian Schmidt gehörte viele Jahre lang dem Deutschen Bundestag an und diente unter Kanzlerin Merkel als Bundesminister, zunächst zuständig für Landwirtschaft, dann als Verteidigungsminister. Dass Sie, liebe Hörer, in den letzten Jahren vergleichsweise wenig über und von ihm gehört haben, dürfte mit seinem Dienstort Sarajevo zusammenhängen. Offizieller Titel Hoher Repräsentant der Staatengemeinschaft in Bosnien-Herzegowina. Nun hat Schmidt erklärt, er habe, Zitat, nach 5 Jahren in der Funktion die persönliche Entscheidung getroffen, seine Dienste für die Umsetzung des Friedens in Bosnien-Herzegowina zu beenden. Zitat Ende. Übersetzt soll das wohl heißen, gefeuert wurde ich nicht, mein Rückzug ist selbstbestimmt. Wenig glaubwürdig, heißt es in Berichten aus Sarajevo, Anlass genug für Kontrafunk aktuell nachzufragen. Und zwar bei unserem Südosteuropa-Korrespondenten und Balkankenner Boris Kalnoki. Guten Tag, Herr Kalnoki.
Guten Tag, ich freue mich.
Bevor wir klären, wofür es diesen UN-Posten eines hohen Kommissars in Bosnien-Herzegowina überhaupt gibt und wie der deutsche Christian Schmidt sie ausgefüllt hat, was wird denn in Sarajevo vermutet, warum er sich jetzt zurückzieht?
In bosnischen Medien vermutet man amerikanischen Druck aus dem Umfeld des US-Präsidenten Donald Trump, aber auch europäische Medien haben darüber geschrieben, beispielsweise die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Deren Balkanexperte Michael Martens ist wirklich der beste Mann in diesem Bereich. Der hat Ähnliches berichtet.
Da kommen wir gern später nochmal drauf zurück. Zunächst mal ganz grundsätzlich, Herr Kalnoky. Welche Aufgaben und vor allem auch welche Instrumente zur Durchsetzung hat so ein UN-Bosnien-Beauftragter?
Ja, er hat eigentlich Allmacht. Was er nicht will, das geht nicht durch. Die legale Grundlage ist der Friedensvertrag von Dayton. Und dazu gehört eben ein hoher Repräsentant der internationalen Staatengemeinschaft. Der überwacht einfach alle Entscheidungen, die die bosnischen Institutionen treffen, und er kann sie einfach stornieren. In dem Sinne hat er tatsächlich so etwas wie Allmacht. Er muss natürlich aufpassen, dass er auch die Unterstützung der verschiedenen Akteure weiterhin genießt. Das hat der Herr Schmidt nicht immer getan. Die bosnischen Serben wollen ihn weghaben, schon seit Jahren, weil sie behaupten, er sei illegal in seinem Amt, weil der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ihn eben nicht bestätigt hat in seinem Amt und sie behaupten, das sei aber erforderlich. Das stimmt nicht. Wenn man den Friedensvertrag von Dayton liest, dann steht keine solche Bedingung. Die UN muss den Kandidaten nicht bestätigen, aber das hatte sie bis dahin immer getan. Es war so eine Art Gewohnheitsrecht. Diesmal aber war das, ja, ich glaube, sogar am russischen Veto gescheitert. Also der UN-Sicherheitsrat hatte Schmidt nicht bestätigt und seither gibt es diesen Konflikt.
Aber wer hat ihn dann entsandt? Nur nochmal zur Klarstellung.
Ja, es gibt ein Steering Board der Staatengemeinschaft, ein Peace Implementation Committee, abgekürzt PIC. Und da sitzen eben relevante Akteure der Staatengemeinschaft. Die haben das zusammen beschlossen. Und insofern ist das alles okay und legal. Nur die Vereinten Nationen haben das nicht bestätigt.
Ich würde gern nochmal darauf zurückkommen und Sie bitten, ein bisschen näher auszuführen, wie denn die Bürger und dann, das ist ja nicht immer dasselbe, die Politiker in Bosnien und Herzegowina finden, wie Christian Schmidt seine durchaus mächtige Rolle ausgefüllt hat.
Also es gibt die Volksgruppen, wenn man so möchte, und deren politischen Ausformungen, die Kroaten, die Bosniaken, also muslimischen Bosniaken und die Serben. Politisch ist das Land in zwei geteilt, die bosnische Serbenrepublik auf der einen Seite und eine bosniakische kroatische Föderation auf der anderen Seite. Die wiederum sind untergliedert in Kantone, die weitgehende Autonomie genießen mit jeweils ihren eigenen Parlamenten. Die Spannungen, die zum Bosnienkrieg führten, die gibt es weiterhin, nicht mehr so akut, aber sie sind weiterhin da. Es gibt also viele Kroaten, die wollen überhaupt nicht zu Bosnien gehören, auch nicht zu den Bosniaken, sondern zu Kroatien. Die allermeisten Serben wollen am liebsten zu Serbien gehören und lediglich die muslimischen Bosniaken. Denen ist sehr daran gelegen, dass Bosnien als Gesamtkonstrukt erhalten bleibt.
Nun hat Christian Schmidt am vergangenen Dienstag in New York einen turnusgemäßen Termin gehabt. Es ging darum, dem UN-Sicherheitsrat, da ist er wieder, der UN-Sicherheitsrat, einen halbjährlichen Bericht über die Lage in Bosnien zu erstatten. Und darin hat er ungewohnt deutlich vor einem drohenden Zerfall Bosniens gewarnt. Er sprach von einer Demontage des Staates, ausgehend von der völkerrechtlich ja zu Bosnien gehörenden bosnischen Serbenrepublik, der Republik Srpska. Hat Schmidt recht, Herr Kalnoky? Und warum sollten die Schweizer, die österreichischen, die deutschen Bürger und Politiker Ihrer Meinung nach derzeit ein wachsames Auge gerade auch auf diese Region haben?
Naja, das Problem ist, dass der Friedensvertrag von Dayton kein einziges Problem gelöst hat. Es war einfach eine Art Gips, um ein gebrochenes Bein beisammen zu halten, das aber niemals wieder zusammenwachsen wird. Man wollte halt den Konflikt beenden und auch verhindern, dass er erneut entflammt. Und das war dieses Konstrukt, das man sich ausgedacht hat. Aber funktioniert hat das nie. Hier werden drei Volksgruppen mehr oder minder durch Zwang von außen zusammengehalten. Der Konsens, soweit es einen Konsens gibt in Bosnien, ist der, dass niemand einen neuen Krieg möchte. Es könnte schlimmer sein, denken alle, aber trotzdem, ihr Herz ist nicht dabei in dieser Geschichte.
Sitzt bzw. saß Christian Schmidt und wird auch der künftige hohe Repräsentant zwischen noch mehreren Stühlen sitzen. Ich denke da unter anderem auch an die Europäische Kommission. Ich meine, Bosnien-Herzegowina liegt mitten in Europa und ist nahezu umzingelt von EU-Mitgliedsländern mittlerweile und hat natürlich auch ein hohes Interesse daran, zuvorderst, dass es dort friedlich bleibt. Aber das ist nicht das einzige Interesse sicherlich. Wie sieht diese Verbindung aus und saß Schmidt tatsächlich zwischen so vielen Stühlen?
Die Europäische Union ist tatsächlich der größte Machtfaktor in Bosnien. Christian Schmidt wurde wesentlich von den Akteuren der Europäischen Union zum hohen Vertreter der Staatengemeinschaft erhoben. Und in gewissem Sinne kann das jetzige Problem auch eine Art Einflusswettbewerb sein zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Wir wissen ja alle, dass die gegenwärtige US-Regierung die Europäische Union als solche scharf kritisiert. Insofern bedeutet Christian Schmidts Abgang eine Schwächung des Einflusses der Europäischen Union in Bosnien. Wir müssen aber festhalten, dass er ja nicht weg ist, sondern er bleibt der hohe Repräsentant, bis ein Nachfolger gefunden wird. Aber maßgebliche Kräfte halten einen Nachfolger für unnötig. Sie halten auch ihn für unnötig. Der Friedensvertrag von Dayton sagt, dass diese Institution des hohen Repräsentanten so lange bleibt, wie es nötig ist, also bis das bosnische Staatsgebilde funktioniert. Und es sind immerhin 30 Jahre vergangen seit dem Friedensvertrag. Es gibt also viele Leute, die sagen, ja, wie viel ist genug? Wann können wir mal auf einen hohen Repräsentanten verzichten? Und wenn wir uns diesen Friedensvertrag genau anschauen, dann heißt es da tatsächlich, dass die Institution, die entscheidet, dass die Zeit gekommen ist, auf den hohen Repräsentanten zu verzichten, das ist der hohe Repräsentant selbst. Also hier wird es jetzt einen Machtkampf geben, hier wird es einen Einflussgerangel geben zwischen den Kräften, die endlich mal keinen hohen Repräsentanten mehr haben wollen, und jenen, die sagen, ja, Moment mal, aber der hohe Repräsentant ist die einzige Instanz, die entscheiden kann, dass es keinen mehr braucht.
Auf der anderen Seite vielleicht in den Augen des einen oder anderen die einzige Instanz, die noch so etwas wie eine zusammenhaltende Klammer bildet. Oder würden Sie sagen, Sie kennen sich da deutlich besser aus, Herr Kalnoki, das ist tatsächlich nicht mehr möglich. Dieses Staatengebilde kann alleine laufen.
Nö, das Staatengebilde kann alleine nicht laufen und tatsächlich ist diese Klammer da. Die Frage ist nur, wie lange will man die Augen vor der Realität verschließen? Hier sind einfach Realitäten anzutreffen in Bosnien, die sich seit 30 Jahren relativ wenig geändert haben, die sich wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren auch wenig ändern werden. Und die Frage ist ganz rational gesehen, bringt es langfristig gesehen mehr Schaden, das, was nicht zusammenpasst, weiterhin künstlich zusammenzuhalten? Oder wäre es gesünder, einfach den Ereignissen ihren Lauf zu lassen?
Ich möchte zum Schluss nochmal auf einen weiteren Stuhl bzw. auf einen Player zurückkommen, der auf diesem Stuhl sitzt. Das sind die USA, genauer gesagt die US-Administration. Wir hatten es am Anfang ja schon erwähnt, als es darum ging zu sagen, ja, ist denn Schmidt nun wirklich aus ganz eigenen persönlichen Gründen zu dem Schluss gekommen, ich ziehe mich mal zurück oder doch eher auf Druck? Sie hatten schon von den USA gesprochen. Ja, ich habe auch die Berichte gelesen, unter anderem in der Berliner Zeitung, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und auch da liest es sich, als gehe der Franke alles andere als freiwillig, sondern vor allem auf zuletzt massiv gestiegenen Druck durch die US-Administration. Washington wolle, so die Erklärung, einen politischen Kurswechsel auf dem Balkan einleiten. Falls das stimmt, inwiefern würde Schmidt denn als hoher Repräsentant einem solchen Ansinnen überhaupt im Wege stehen?
Ja, es gibt diese Medienberichte, dass die Amerikaner Druck ausüben. Es gibt auch bosnische Medienberichte, wonach Energieprojekte im Hintergrund stehen sollen, dass also die Amerikaner, Geschäftsleute aus dem Umfeld von Donald Trump, Pläne haben für eine Pipeline und ein Gaskraftwerk vielleicht, welche sie mit der Unterstützung des starken Mannes in Bosnien, Milorad Dodik, durchführen könnten. Und das sei also der Hintergrund des Ganzen.
Für dessen Absetzung Schmidt mal gesorgt hatte, ne?
Ja, und er ist zurückgetreten, aber er ist trotzdem immer noch an der Macht de facto. Er hat einfach seine Getreuen in die Ämter gesetzt, die wichtig sind in Bosnien. Er hat weiterhin volle Kontrolle über alles, was in Bosnien passiert. Also eigentlich sind es nicht die USA, sondern es ist Russland und Serbien. Als nämlich Russland Veto einlegte im Sicherheitsrat und damit verhinderte, dass die Vereinten Nationen Christian Schmidt im Amt bestätigten, was bisher immer passiert war. Und dann nahmen die Serben dies zum Anlass, zu sagen, er ist illegal im Amt, wir brauchen keinen hohen Repräsentanten mehr, wir werden ihn fortjagen, es ist ein Skandal. Und das führte zu einer Eskalation der Spannungen zwischen der bosnisch-kroatischen Föderation auf der einen Seite und der bosnischen Serbenrepublik auf der anderen Seite. Diese erließ eine Reihe von Gesetzen, die in Richtung Abspaltung gingen. Christian Schmidt hat die alle einfach wieder annulliert. Und insofern dieses ganze Projekt einer fortschreitenden Integration der bosnischen Strukturen, das verwandelte sich in einfach zunehmende Spannungen und Konfrontation. Was sich jetzt geändert hat, ist, dass offenbar die Vereinigten Staaten sich noch dazugesellt haben.
Der ehemalige Bundeslandwirtschafts- und spätere Verteidigungsminister Christian Schmidt von der CSU zieht sich vom Posten des Hohen Repräsentanten in der Staatengemeinschaft Bosnien-Herzegowina zurück. Auf persönlichen Beschluss, sagt der Franke, unfreiwillig. Auf Druck meint hingegen auch unser Südosteuropa-Korrespondent Boris Kalnocki. Vielen Dank für Bericht und Analyse.
Ich habe zu danken. Wiederhören.
Sie hören Kontrafunk aktuell und im Folgenden geht es um ein Thema, das jetzt nicht besonders vergnügungssteuerpflichtig ist, aber ich verspreche Ihnen jetzt schon, wir werden zum Ende hin auch eine hoffnungsfrohe Note dabei haben. Krebssterblichkeit bei jungen Menschen steigt seit 2021 erstmals seit Jahrzehnten deutlich an. Das sagt Gerald Hauser. Der Österreicher sitzt für die Freiheitliche Partei, die FPÖ, im EU-Parlament, arbeitet dort im Ausschuss für öffentliche Gesundheit und dringt unter anderem gegenüber der Europäischen Kommission wie auch gegenüber der Europäischen Arzneimittelagentur auf Ursachenforschung. Dabei treibt ihn ein Verdacht um und das schon seit längerem: die zeitliche Übereinstimmung mit der massenhaften gentherapeutischen Anwendung von mRNA-Medikamenten. Herr Hauser, ich grüße Sie.
Hallo und danke fürs Interview.
Zunächst einmal, Sie sehen bei der Alterskohorte der 15- bis 49-Jährigen einen beunruhigenden Trend, wie Sie sagen. Auf welche Fakten gründet sich denn Ihre Beunruhigung?
So ist es. Die Zahlen, auf die ich mich stütze und berufe, sind für jedermann und jede Frau in Our World in Data nachzulesen. Also die Zahlen sind weltweit zuständig. Fakt ist, und das ist das wirklich Beunruhigende, dass zwischen 1980 und 2013 die Krebssterblichkeit in der Altersgruppe der 15- bis 49-Jährigen erfreulicherweise langsam abgenommen hat sogar. Von 2014 bis 2020 ist die Krebssterblichkeit in dieser Altersgruppe noch einmal 15 bis 49 etwa konstant geblieben. Und jetzt kommt's. 2021 bis 2023 ein alarmierender Trend. Die Krebssterblichkeit bei jungen Menschen ist in nur 3 Jahren um rund 8,3% angestiegen. Und das muss doch einen Grund haben, wenn man sich speziell die Entwicklung in den Jahren vorher anschaut. Ich habe ja nicht nur diese Zahlen von Our World in Data, sondern ich habe mir auch schon mehrfach die Zahlen der Statistik Austria angesehen. Das sind die offiziellen Zahlen der Republik Österreich. Und aus diesen Zahlen, die jeder nachkontrollieren kann, schaut es so aus. Zwischen 2001 und 2011 ist die Gesamtzahl der Krebsneuerkrankungen um 2500 Personen angestiegen. Also grundsätzlich, mache ich keine Altersdifferenzierung. Von 2011 bis 2020, also in 10 Jahren, in diesem Zeitraum, plus 4500 Anstieg. Und jetzt kommt's, von 2020 bis 2024, also in nur 4 Jahren, ist die Gesamtzahl der Neuerkrankungen von 44.520 auf 48.360 angestiegen. Also innerhalb von nur 4 Jahren plus 4.000. Das heißt, sowohl die Zahlen der Statistik Austria wie auch die Zahlen von Our World in Data sind alarmierend und sie besagen eines. Ab 2020 sind die mRNA-Covid-Impfungen verimpft worden, weltweit, und das Ganze massiv. Und interessanterweise steigen und explodieren die Krebszahlen. Ja? Und ich habe jetzt schon mehrfach im Europäischen Parlament und auch im Gesundheitsausschuss angeregt, man möge doch endlich einmal eine Studie in Auftrag geben, um möglicherweise einen Zusammenhang zwischen den mRNA-Covid-19-Impfungen und den explodierenden Krebszahlen herzustellen. Und das lehnt die Kommission ab, das lehnt auch Gesundheitskommissar Vaheli ab. Ich frage mich, wieso tust du das? Wieso lehnst du das ab? Die Zahlen sprechen eine klare Sprache, dass es untersucht werden muss. Ich kann auch nicht sagen, Ab 2020 haben Umwelteinflüsse, sage ich jetzt einmal banal, wie Luft, keine Ahnung, was auch immer, dazu beigetragen, dass die Krebssterblichkeit angestiegen ist.
So einfach, darf ich kurz dazwischen fragen, Herr Hauser? Ja? Für wie vertrauenswürdig halten Sie denn die Plattform Our World and Data? Die ist vielleicht nicht jedem unserer Hörer bekannt. Sie wird unter anderem von der Bill & Melinda Gates Stiftung finanziell unterstützt. Und daraus ergibt sich nochmal die Frage, ob sie die Datenlage nachvollziehen kann, aufgrund der Studien, die dort ja zusammengefasst werden. Und daraus ergibt sich eben diese Datenlage. Können Sie das nachvollziehen?
Schauen Sie, ich brauche weltweite Zahlen. Ich kann natürlich als Politiker diese Zahlen nicht selber erheben und ich muss mich auf Datenmaterial stützen. Und wenn Sie selber sagen, dass diese Plattform, Our World in Data, sogar von der Bill & Melinda Gates Foundation unterstützt wird, kann ich eines behaupten und mit Sicherheit feststellen, die sind überhaupt nicht interessiert, einen möglichen Zusammenhang zwischen den mRNA-Impfungen und den steigenden Krebszahlen und den Krebstodesfällen also herzustellen. Das ist das Letzte, was Sie wollen. Weil natürlich diese Foundation unter Anführungszeichen natürlich auch massiv an dieser sogenannten Pandemie verdient hat. Deswegen sage ich, die Zahlen liegen vor. Ich stütze mich auf diese Zahlen. Wir alle stützen uns auf diese Zahlen und ich muss ja argumentieren. Und das Ganze wird ja untermauert durch die Statistik Austria. Nur zum Beispiel. Es ist ein offizielles Zahlenmaterial der Republik Österreich. Jeder kann diese Zahlen überprüfen. Also es liegen schon mehrere Dokumente vor, unterschiedlichen Ursprungs, die alle eines sagen. Interessanterweise ab 2020, nach dem Start der Covid-Impfungen, explodieren die Krebszahlen zusammengefasst. Das kann ich so feststellen. Und jetzt bin ich im Europäischen Parlament hergegangen und habe auch parlamentarische Anfragen an den Gesundheitskommissar Wahali gestellt und gesagt, bitte, machen wir doch endlich einmal eine Studie. Was antwortet mir Wahali? Und das ist das Erschreckende. Er sagt, ich zitiere, auch meine Anfragen und die Anfragebeantwortungen sind ja alle im Netz nachzuvollziehen. Ich zitiere aus dieser Anfragebeantwortung von Wahali. Er sagt, es liegt keine wissenschaftliche Evidenz dafür vor, dass das Krebsaufkommen infolge der Impfungen gegen Covid-19 zugenommen hat. Daher sind Studien im Zusammenhang zwischen den Covid-19-mRNA-Impfstoffen und Krebserkrankungen nicht Gegenstand des Plans gegen Krebs. So einfach macht sich das die Kommission. Und das ist für mich erschreckend. Weil eben noch einmal unterschiedliche Zahlen und unterschiedliches Zahlenmaterial bestätigt, dass gerade ab 2020 die Krebszahlen explodieren. Und erschreckend ist seine Antwort auf eine andere Anfrage von mir, die der Anfragetext war, dramatische Zunahme von Krebs nach Covid-19-Impfungen, habe dazu Fragen gestellt und er antwortet mir auch dazu wie folgt. Keine bestätigten Hinweise für ein erhöhtes Krebsrisiko und jetzt kommt's. Weiter stellt Wahali in dieser Anfragebeantwortung fest, dass laut einer Studie die Covid-19-Impfungen mit mRNA-Impfstoffen die Überlebenschancen von Patienten, die mit spezifischen Krebsmedikamenten behandelt wurden, verbessert. Das heißt, er dreht das Ganze ins Gegenteil um und sagt, die Impfungen sind ja sogar positiv, wenn nämlich jemand Krebs hat, geimpft ist. Da wirken die Krebsmedikamente sogar besser. Also die Welt steht Kopf. Es sind zwei unterschiedliche Philosophien und Ansätze. Fakt ist, wieso weigert sich die EU-Kommission und wieso weigert sich der EU-Kommissar Wahali, endlich einmal eine valide Studie in Auftrag zu geben, um diesen Sachverhalt auch wissenschaftlich konkret abzuklären. Das, was mir derzeit allerdings an Zahlenmaterial vorliegt, lässt die Interpretation auf jeden Fall zu, dass seit der Verabreichung der mRNA-Covid-19-Impfungen Krebserkrankungen und auch Krebstodesfälle massiv angestiegen sind.
Nun sind Sie, Herr Hauser, für Ihre Auffassung, die Sie schon seit längerem vertreten, ja zuletzt im November vorigen Jahres in dem Gesundheitsausschuss des EU-Parlamentes von einem polnischen Kollegen heftig beschimpft worden. Da hatten Sie sich auch auf diverse Studien, unter anderem aus Südkorea, bezogen und mussten sich als inkompetent, dumm beschimpfen lassen.
Richtig.
Jetzt mit Blick auf diese neuen Zahlen oder auf diese neuen Überblicksdaten, meinen Sie, dass Sie da Ihren Status, Ihren unfreiwilligen Status als Schwurbler so langsam verlieren oder werden Sie weiter gegen Wände laufen? Was meinen Sie?
Schauen Sie, ich habe Bücher auch zu dieser Thematik verfasst und das Buch Und die Schwurbler hatten doch recht, war ein Bestseller in Österreich. Ich selbst bin kein Schwurbler und wir haben in diesem Buch 18 Narrative des Systems widerlegt. Und wir haben leider, sage ich jetzt dazu, Klammer auf, in allen Punkten recht bekommen, in allen Buchen. Fakt war und ist, diese Covid-19-Pandemie war eine konstruierte Pandemie, die von einem Virus ausgegangen ist, der in einem Labor in Wuhan produziert wurde und dann irgendwie freigekommen ist. Dieses irgendwie weiß man nicht. Das heißt, es hätte unter Anführungszeichen diese Pandemie nie gegeben, wenn dieser Virus nicht in einem Labor produziert worden wäre. Das ist mittlerweile unstrittig, dass diese These, Virus wurde produziert, stimmt. Ich habe mittlerweile einen Leitspruch. In einer Welt, wo die Lüge vorherrscht, kann die Wahrheit nur eine Verschwörungstheorie sein.
Haben Sie denn Unterstützung oder jetzt zunehmend Unterstützung von Abgeordneten, sowohl aus Österreich wie auch Deutschland oder meinetwegen auch aus anderen Mitgliedstaaten? Oder stehen Sie da immer noch mehr oder weniger allein auf weiter Flur?
Bedauerlicherweise bekomme ich viel zu wenig Unterstützung. Meistens ist es so, dass ich im Gesundheitsausschuss nur der Robin Hood bin, allein gegen das System kämpfe. Das ist wirklich schlecht. Ich gebe aber nicht auf. Jenseits dieses Gesundheitsausschusses und jenseits des Europäischen Parlaments ist es allerdings so, dass immer mehr namhafte Persönlichkeiten aufstehen und sagen, dass das, was Gerald Hauser behauptet, recht ist. Ich sage nur, ich bringe ein Beispiel. Der frühere Chef des CDCs, der Robert Redfield, der CDC ist die weltweit größte Gesundheitsbehörde, die amerikanische Gesundheitsbehörde. Und dieser Direktor, Robert Redfield, hat folgende Aussage getätigt. Die Covid-19-Impfungen seien als Impfstoff verkauft und teilweise verpflichtend verordnet worden, obwohl früh klar gewesen sei, dass sie weder Infektionen noch die Weitergabe des Virus verlässlich verhindern. Also so eine Persönlichkeit wie der Redfield sagt, man wusste es früh schon, dass diese Impfstoffe nicht einmal eine Infektion verhindern und die Weitergabe des Virus ist überhaupt nicht stoppen können. Das war frühzeitig bekannt. Persönlichkeiten wie Professor Bakht und weitere Persönlichkeiten haben das auch wissenschaftlich fundiert immer wieder festgehalten und festgestellt. Man hat also diese Persönlichkeiten, so wie mich, in das echte Schwurbler gestellt. Nur bekommen die Schwurbler absolut recht. Und ich bitte Sie, der Ex-Bundeskanzler in Österreich, Sebastian Kurz, hat 2020 festgestellt, in Bälde wird jeder jemanden kennen, der an Covid verstorben ist. Mittlerweile sagen viele Menschen, wandeln diesen Spruch von Sebastian Kurz, Ex-Bundeskanzler, ab und sagen, zukünftig wird jeder Personen kennen, die an der Covid-19-Impfung verstorben sind. Ja, das wird abgewandelt. Ja. Und es gibt ja auch die Zahlen der Europäischen Arzneimittelbehörde, die liegen ja auch vor. Die Zahlen dieser Europäischen Arzneimittelbehörde, die jeder nachschlagen kann, besagen doch Folgendes. Ich habe da einen Datenstand von April 2026. Das heißt, die nationalen Gesundheitsbehörden melden nachgeprüfte Todesfälle im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung an die Europäische Arzneimittelbehörde. Und diese Zahlen sind erschreckend, weil der Europäischen Arzneimittelbehörde geprüft 30.000 Todesfälle im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung gemeldet wurden. 30.000 bei der Meldequote von, schätzt man, von 6%, weil viele Ärzte ja überhaupt nicht melden. Das ist Bürokratie und viele Ärzte getrauen sich gar nicht diese Meldungen, obwohl sie verpflichtet werden, diese Meldungen zu machen, weil sie Angst vor Repressalien haben, ja, und verklagt werden etc. Alle Fälle mit Nebenwirkungen, die der Europäischen Arzneimittelbehörde gemeldet wurden, sind 2,3 Millionen bei einer äußerst geringen Meldequote. Und die sagen nur, schwerwiegende Fälle, 680.000 schwerwiegende Fälle sind gemeldet. Ich meine, diese Zahlen alleine sind erschreckend bei der Europäischen Arzneimittelbehörde. Jeder braucht nur draufgehen, sagen, hol mal die Zahlen raus. Man weiß das, das System weiß es, wahrlich, der Gesundheitskommissar weiß es und jeder Parlamentarier und jeder, der sich mit gesundheitspolitischen Fragen beschäftigt, kennt diese Statistik. Und ich frage mich, wieso weigert man sich, endlich einmal eine Studie zu verfassen, einen möglichen Zusammenhang zwischen diesen mRNA-Covid-19-Impfungen und auch den Erkrankungen, die steigenden Krebsfällen also untersucht. Unverständlich.
Eine Sache ist geklärt, ist jedenfalls mein Eindruck. Und damit möchte ich unser Gespräch beschließen. Und zwar, wie versprochen, mit einer etwas hoffnungsfroheren Note an diesem Himmelfahrtsfeiertag. Der österreichische Verwaltungsgerichtshof hat kürzlich entschieden, und zwar in Sachen Ivermectin. Die Hörer werden sich erinnern, das ist jenes Mittel gegen Covid-19, das einige Ärzte sich getraut haben, zur Behandlung von Erkrankten zu verschreiben. Und das war ja damals rasch als Pferdeentwurmungsmittel diffamiert worden. Sie haben die Gerichtsentscheidung begrüßt. Warum?
Selbstverständlich. Also dieses Ivermectin ist zu Unrecht als Pferdeentwurmungsmittel vernadert worden. Wissend, dass der Entwickler von Ivermectin einen Nobelpreis bekommen hat und dass Ivermectin weltweit in vielen Staaten erfolgreich bei Covid-19-Erkrankungen eingesetzt wurde. Und in Österreich wurde es verboten, das Ivermectin zu verschreiben. Ein Arzt hat Ivermectin verschrieben, wurde darauf von der Ärztekammer, von seiner Standesvertretung verklagt. Eine Prozesslawine ist ins Laufen gekommen, bis hin zur Revision zum Verwaltungsgerichtshof. Der Arzt ist zum Verwaltungsgerichtshof, zum Höchstgericht in Österreich gegangen und hat Recht bekommen. Ich zitiere aus dem Spruch des Verwaltungsgerichtshofes, Zitat, das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben. Das heißt, die Ärztekammer, die diesen Arzt verklagt hat, hat diesen Arzt zu Unrecht verklagt, weil ein Arzt natürlich auch das Ivermectin verschreiben darf. Und der Verwaltungsgerichtshof hat sogar die Ärztekammer vergattert, Aufwendungen in Höhe von 1.446,40 Euro diesem Arzt zu ersetzen. Das heißt, er hat voll inhaltlich Recht bekommen und dieses höchstgerichtliche Urteil bedeutet nun, dass Ärzte in Österreich, wenn sie der Meinung sind, dass Ivermectin nützlich ist und hilft bei einer Covid-19-Erkrankung, selbstverständlich verschreiben können. Das war bisher nicht so. Bisher war es so, wenn ein Arzt das verschrieben hat, hat er mit seiner Standesvertretung Probleme bekommen und wurde von der Standesvertretung von der österreichischen Ärztekammer verklagt. Das ist also ein weitreichendes Urteil, das endlich einmal auch dem Ivermectin zu seinem Platz in der Geschichte verhilft, als wirklich wirksames Mittel zur Bekämpfung von Covid-19. Und ich habe dazu eine Anfrage auch an die Europäische Kommission gestellt mit der Frage, was ist nun? Es gibt Studien, die behaupten, dass die Hälfte der Covid-19-Toten in der EU vermieden hätten werden können, wenn sie rechtzeitig Ivermectin erhalten hätten. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus? Bin gespannt, aber dieses Urteil gibt Hoffnung, weil man Covid-19 durchaus medikamentös gut behandeln kann. Und das ist eine wirklich positive Nachricht.
Lassen Sie uns wissen, wenn Sie eine Antwort erhalten haben.
Ja.
Krebssterblichkeit bei jungen Menschen zwischen 15 und 41 Jahren steigt seit 2021 erstmals seit Jahrzehnten deutlich an. Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser drängt weiter auf eine faktenbasierte Ursachenforschung und zwar im Zusammenhang mit den Covid-19-Impfkampagnen. Herr Hauser, ich wünsche Ihnen noch einen guten Feiertag.
Dankeschön ebenfalls und alles Liebe.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Himmelfahrtstag. Das ist ja ein Tag, der nicht nur, aber vor allem unter den nicht ganz so gläubigen Deutschen auch als Herren- bzw. Vatertag bekannt ist. Was Cora Stephan zu diesem Kommentar über die vermeintlich toxische Männlichkeit anregt, von denen nun auch einige, natürlich ganz bestimmte Frauen, betroffen sein sollen.
Heute ist Vatertag. Werden Sie also wieder mit Strohhut und Bierkästen im Bollerwagen und unter vaterländischem Gesang durch die Gegend ziehen, die Männer? Egal ob Väter oder Söhne. Auf jeden Fall empfiehlt sich Schirm und Regenjacke, die Eisheiligen sind noch nicht vorbei. Nun, dafür bleibt das Bier schön kühl. Doch das althergebrachte Ritual leidet nicht nur unter Regenwetter, sondern auch unter dem schlechten Ruf von Männern, ob Väter, Onkel oder Gatten. Stichwort toxische Männlichkeit. Gröhlende Biertrinker mit Bollerwagen dürften den Ruf nicht gerade verbessern. Vielleicht sollte sich man am Vatertag mit anderen Eigenschaften beliebt machen. Aber wie? Blumen an die Frauen verteilen, Ergebenheitsadressen und Handküsse? Doch das Problem, argumentiert ein Soziologe beim Deutschlandfunk, sei gar nicht Männlichkeit, sondern, Zitat, eine narzisstische Dynamik aus Dominanz, Abwertung und Angst. Kurz, Mann inszeniert sich als unerschütterlich, zeigt keine Schwäche und macht Gegner verächtlich. Mann? Ach was, das kann auch Frau. Besonders solche, die Männer gerne öffentlich kastrieren oder auf dem Müllhaufen entsorgen möchten. Unser denkender Soziologe kennt sogar welche, die dafür eher nicht bekannt sind, Giorgia Meloni etwa und Alice Weidel, denen attestiert er Dominanzstreben, Abwertung, Wut. Ich muss da bislang etwas übersehen haben. Denn an beiden Frauen fällt mir auf, dass ihnen weibliche Attitüden abgehen, und das empfinde ich als höchst angenehm. Kein Kokettieren mit der Opferrolle, kein sich klein machen, kein bisschen niedlich sein. Das kann man höchstens ab und an bei Meloni feststellen, und dafür kann sie nichts. Die beiden Frauen sind wie jene Männer, die viele sich wünschen. Ruhig, sachlich, durchsetzungsstark. Männer übrigens wie jene, die sich beim versuchten Attentat auf Donald Trump, beim Dinner der White House-Korrespondenten in Washington, schützend vor ihre Frauen warfen. Also zu irgendetwas sind sie dann doch gut. Ja, doch, Männer üben häufiger Gewalt aus. Männer führen Kriege, Männer sind schon als Baby blau, worauf Herbert Grönemeyer hinweist. Vor allem dann, wenn es einen Männerüberschuss gibt, versuchen sie, sich ihren Platz in der Gesellschaft zu erobern, auch mit Gewalt. Während Frauen sich zurücklehnen können, weil sie die Wahl haben. Und die fällt meistens auf den Kerl, der erfolgreicher ist im Kampf um den Platz an der Sonne. So spielen sie zusammen, die beiden Geschlechter. Wobei nicht das Freund-Feind-Denken besonders männlich wäre, sondern im Gegenteil. Das Moralisieren ist noch immer eine überwiegend weibliche Spezialität. Im Ersten Weltkrieg wussten die Männer im Schützengraben, dass ihr Gegenüber ein genauso armes Schwein war wie sie selbst, leidensfähig ohne Ende. Und keineswegs das Böse, das vernichtet werden musste. Dazu neigten eher die Frauen. Dabei macht die Vorstellung, der Gegner sei das zu vernichtende Böse, eine kriegerische Auseinandersetzung tendenziell unendlich. Vernichtung des Gegners strebt nur an, wer daran nicht teilnehmen muss. Kurz, man sollte von toxischer Männlichkeit nicht reden, wenn man die toxische Weiblichkeit auslässt. Insbesondere die feministische Variante ist nicht nur männerfeindlich, sondern auch ständig auf Kriegsfuß mit Frauen, die von der feministischen Lehre wenig halten und die der Überzeugung sind, das Patriarchat sei nicht länger als Ausrede geeignet für weibliche Lamoyanz und Pflege der Opferrolle. Hoffen wir also, dass sie am Vatertag nach all dem Bier und dem vielen Regen freundlich empfangen werden, wenn sie wieder nach Hause kommen, die Männer. Sie haben immerhin Durchhaltevermögen und Leidensfähigkeit bewiesen.
Sie hörten einen Kommentar von Cora Stephan. Kontrafunk aktuell neigt sich für den heutigen Tag dem Ende und geht auf die Nachrichten zu. Ich möchte Ihnen vorher aber noch aus unserem Programm vor allem die Sendung Mensch und Medizin sehr ans Herz legen. Die Themen versprechen spannend und lehrreich zu sein. So verstehen viele Mediziner medizinische Fachbereiche nicht. Eine verstörende Tatsache, über die meine Kollegin Verena Strauß mit Professor Gerd Gigerinzer sprechen wird. Er stellt sein Modell eines Gesundheitssystems vor, das Milliarden Euro einsparen und Patienten vor unsinnigen Behandlungen bewahren könnte. Das Instrument der Panikmache ist weiterhin beliebt, so scheint es. Neu im Instrumentenkasten das Hantavirus. Der Allgemeinmediziner Dr. Gunter Frank ordnet den Fall ein. Mensch und Medizin also heute auf Kontrafunk, und zwar immer nach den Nachrichten um 8, um 14 und 21 Uhr. Hier am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Silke Hasselmann. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern und für die technische Unterstützung bei Christoph Asteriades. Ihnen, liebe Kontrafunkhörer, einen schönen Tag und empfehlen Sie uns gern weiter.